Hi, mein Name ist Sascha, ich bin Moderator mit dem Schwerpunkt Gesundheitsthemen. Ich mache das jetzt seit knapp 20 Jahren und im Spätsommer 2022 kam mir die Idee zu diesem Podcast. Der Grund dafür war so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Irgendwas stimmt hier nicht. Konkret moderierte ich gerade eine medizinische Fortbildung für ÄrztInnen, teilweise mit Teilnehmenden vor Ort und teilweise mit Menschen, die per Stream zugeschaltet waren. Ich merkte, dass das Ganze unentschieden war. Die Teilnehmenden vor Ort sollten über eine App ihre Fragen auf die Bühne schicken, wollten aber lieber einfach aufzeigen und ins Mikro sprechen. Die Teilnehmenden im Stream konnten so zwar interagieren, bekam aber nur eine totale als Kamerabild, ohne eine dynamische Bildregie. Für mich fühlte es sich so an, als würde ich weder dem einen noch dem anderen Teil des Publikums richtig gerecht. Irgendwie stimmte die Form nicht. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch und für die Teilnehmenden, das habe ich dann dem Feedback hinterher entnommen, stellte sich das gar nicht so dar. Die waren froh über die kommunizierten Inhalte und schenkten diesen, ich nenne sie mal formativen Aspekten, weniger Beachtung. Aber ich wurde das Gefühl nicht los. Also habe ich im KollegInnenkreis rumgefragt, habe KundInnen angesprochen, wie es ihnen so geht. Und tatsächlich, ganz so falsch war meine Befindlichkeit nicht. Ja, und einige derer, die ich gefragt habe, waren dann auch noch bereit, mit mir Interviews zu führen. Und genau aus diesen Interviews hört ihr jetzt eine Zusammenfassung. Insgesamt 5 verschiedene Perspektiven, Kolleginnen und Kollegen von der Bühne, aus der Beratung, von Konzeptionsseite und die Kundenperspektive und Produktion. Also 5 verschiedene Perspektiven mit 6 Gästen insgesamt. Bevor wir loslegen, noch so eine Art Disclaimer. Das Ganze ist natürlich ein Blitzlicht zu einem ganz definierten Zeitpunkt, nämlich Herbst 2022. Ende 2023 sieht das wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Und daher soll dieser Podcast, soll diese erste Folge der Auftakt für eine lose Serie werden. Wenn ihr also Bock habt, eure Perspektive mit mir zu teilen, dann freue ich mich wahnsinnig über euren Kontakt. Jetzt geht's aber los. Eingestiegen sind wir mit der Frage, wie denn Live-Kommunikation im Herbst 2022 wahrgenommen wird. Legen wir los mit der KundInnen-Perspektive.
Ich nehme schon wahr, dass ein großer Wunsch besteht, wieder in Präsenzveranstaltungen zu kommen.
Hendrik Zilien, Lead Education and Events bei einer Pharmafirma.
Wieder nahbar zu sein sozusagen mit den KundInnen und dass der virtuelle Teil geringer geworden ist, aber natürlich auch so ein Teil Hybrid geblieben ist. Wobei ja immer die Frage ist, was ist denn wirklich Hybrid? Aber grundsätzlich nehme ich halt wahr, dass Präsenzveranstaltungen wieder mehr gefragt sind.
Präsenzveranstaltungen sind mehr gefragt. Aber es geht ja jetzt nicht einfach zurück auf BC, Vorsicht, schlechter Witz, also before Corona. Naja, und genau da kommt ja auch mein Grübeln her. Wir gehen momentan mit Mischformen von Veranstaltungen um.
Momentan ist es so, dass ich das Gefühl habe, wir gehen einen Schritt in Richtung Normalität. Das heißt, also es finden wieder viele Live-Veranstaltungen statt, auch so, wie sie mal stattgefunden haben.
Alexandra von Lingen, Moderationskollegin.
Allerdings sieht man eben auch, dass digitale Formate, die während der Pandemie ja durchaus ihre Berechtigung hatten und uns auch durch die Zeit getragen haben, mitgedacht werden müssen. Das heißt also, wir sprechen nicht mehr nur von der klassischen Präsenzveranstaltung, sondern meistens sprechen wir natürlich von einem hybriden Format, von einer Mischung. Und da ist es immer ganz interessant, im Briefing erstmal vom Kunden zu erfahren, was habt ihr euch eigentlich vorgestellt, wen wollt ihr über welche Kanäle ansprechen, weil das hat natürlich wieder eine Relevanz dann auch für meine Moderation.
Und das ist nur unsere Perspektive, also die der Moderation. Tatsächlich habe ich ja gedacht, als ich die Anfragen an die verschiedenen Menschen aus meinem KollegInnenkreis bzw. KundInnenkreis für die Interviews zu diesem Podcast gestellt habe, naja, dass alle irgendwie herausfordernd oder ein wenig skeptisch auf die Situation in 2022 schauen, so wie ich. Nämlich, dass eine Unentschiedenheit herrscht und wir noch auf der Suche nach den richtigen Formaten sind. Ja, und dann war ich wirklich überrascht, als ich mit Petra Lammers und Norwin Kandera, die beiden leiten gemeinsam On Lifeline, Büro für Kommunikation, gesprochen habe. Warum? Ja, hört doch einfach mal rein.
In dieser ganzen Corona-Zeit war ja irgendwie plötzlich alles möglich. Also man hat alles ausprobiert, was es so an Digitalformaten irgendwie geben könnte. Haben viel digitale Plattformen, digitale Heimaten entwickelt. Ganz viel an Co-Kreationsprozessen, Interaktionsprozesse weiter angestoßen. Und was ich dann total spannend fand, als wieder diese Idee kam, okay, jetzt gehen wir vielleicht wieder ins Live zurück oder in eine hybride Variante, mal gucken, wo die Leute eigentlich so hingehen wollen, dass diese Freiheiten weiterhin geblieben sind. Also insofern finde ich, haben wir da ganz viel rausgezogen aus dieser Corona-geprägten Zeit.
Dass wir nämlich plötzlich formatübergreifend, ob online, ob hybrid, ob live und jetzt zum Glück auch wieder kombiniert, alles völlig neue Optionen haben, Kommunikation zu betreiben.
Ein Mehr an Möglichkeiten. Wir haben viel kennen, viel R und auch viel gelernt. Naja, und das bringt natürlich auch Herausforderungen oder besser Notwendigkeiten mit sich.
Warum sollten wir uns von etwas verabschieden, was eine zusätzliche Möglichkeit uns bietet?
Barbara Fernandez, Expertin für Körpersprache, Haltung und Auftritt.
Die Kunst ist doch zu entscheiden, welche ist für den Kontext jetzt die richtige.
Die richtige Möglichkeit definieren, die zu dem jeweiligen Kommunikationsanlass, dem Ziel passt. Ja, und wie eben schon gesagt, wir haben ja eine Menge Möglichkeiten. Und die haben wir nicht nur in der Live-Kommunikation, sondern auch bei der Produktion von Inhalten. Jedes Handy kann heute mehr als jede Videokamera aus den 2000ern. Das heißt, nicht nur die Live-Kommunikation, sondern auch die Produktion hat einen Wandel erfahren.
Ich nehme irgendeine App auf dem Smartphone und kann Dinge machen, die vorher gar nicht gingen. Also muss doch alles jetzt irgendwie so auf Knopfdruck gehen.
Richard Klein, Eyecatcher Medienproduktion.
Aber ich muss sagen, das Verständnis ist doch weitgehend vorhanden, dass gerade wenn es eben nicht selbstgemacht aussehen soll, sondern professionell, dass das eben eine gewisse Zeit braucht und einen gewissen Aufwand.
Interessant, oder? Wir haben also gelernt, dass diese Möglichkeiten nicht bedeuten, dass alles auf Knopfdruck geht, sondern dass anspruchsvolle Gestaltung von Inhalten auch Zeit braucht. Gehen wir jetzt aus der Produktion wieder in die Live-Veranstaltung. Nehmen wir hier mal das Stichwort Hybrid.
Ich glaube, wir haben uns alle sehr schwer getan, in den vergangenen Monaten und Jahren Definitionen für das zu finden, was da gerade passiert.
Also, hier sind doch noch einige Herausforderungen und nicht nur, was diese Begrifflichkeit an sich angeht.
Die Lernkurve ist ja so ein bisschen abgebrochen, das war ja ganz witzig. Wir hatten ja, weißt du, Corona, zack, alles digital, kommen wir testen noch ganz schnell weiter aus, Corona ist noch da und das probieren wir jetzt auch noch, na super. Und dann haben sich ja alle angefangen, darauf vorzubereiten, wie Hybrid so funktionieren könnte. Und die Herausforderung bei Hybrid ist ja, dass du eigentlich zwei Veranstaltungen gleichzeitig machen musst. Also du musst zwei Dramaturgien denken, du musst dich um beide sauber kümmern, du musst beides einmal sauber durchdenken.
Was natürlich dann bedeutet, dass ich halt eben nicht beim Streaming bin, wo ich einfach eine Kamera draufstelle und die 8 Stunden Präsenzveranstaltung abfilme, sondern ich mir natürlich genau Gedanken machen muss, wie gestalte ich welche Teile für welches Publikum, für mein Präsenzpublikum, anders als eben für mein virtuelles Publikum. Da dominiert das Gefühl, ja, ich nehme irgendwie alle mit. Ne? Aber wenn man das dann so macht, nimmt man eben nicht alle mit.
Dass die Richtung meiner Kommunikation so ungeklärt ist, das muss wahnsinnig gut gemacht sein. Und da müssen auch meines Erachtens absolute Profis vor die Kamera und auf die Bühne, die es schaffen, beide Kanäle gleich gut zu bespielen. Denn ansonsten habe ich eine abgefilmte Live-Veranstaltung. Da bin ich mir nicht sicher, ob das attraktiv ist für den Zuschauer oder die Zuschauerin. Wir fühlen uns doch wie in zweiter Reihe. Wir fühlen uns ja gar nicht gemeint mit dem, was wir uns dann da angucken. Oder die Menschen, die live vor Ort sind und die Reise und alles auf sich genommen haben und eben etwas in der Atmosphäre im Raum sich vielleicht auch verändert, wenn man da bestimmte Themen anspricht. All das wird immer wieder unterbrochen, wenn jemand dann in die Kamera geht oder ganz bewusst dann die Menschen hinter dem Bildschirm versucht abzuholen.
Letztlich ist genau das, was Petra, Hendrik und Barbara hier in Worte fassen, das ist genau das, was mir so ein flaues Gefühl erzeugt hat. Aber klar, gibt es natürlich auch gute Gründe dafür, dass KundInnen sich hier unter Umständen schwer tun.
Es ist so, dass viele Angst davor haben, sich quasi selbst zu kannibalisieren. Also sprich, wenn du eine Hybridveranstaltung denkst, dann heißt das natürlich, dass du ZuschauerInnen hast, die von außen zugeschaltet sind, die aber zeitgleich natürlich nicht zum Präsenzevent kommen. Und da hast du einen Effekt, den du mitunter gar nicht möchtest. Denn du willst ja die Leute vor Ort haben. Du möchtest, dass der persönliche Austausch da ist. Du willst auch eine Atmosphäre kreieren, du willst deine Botschaften direkt absenden.
Ich als Kunde muss mir also klar werden, was will ich wem wie erzählen. Moment, eigentlich muss ich mir die Gedanken ja schon immer machen. Ist egal, dafür ist digital gut und billiger.
Nicht sagt, ah super, jetzt kann ich sozusagen die doppelte Anzahl an Personen erreichen mit dem gleichen Budget, weil ich habe ja meinen Laptop. Nee, es ist so, dass ich zwei unterschiedliche Gruppen erreichen kann, ja, aber dass das halt natürlich auch entsprechend mehr kostet. Hybrid kostet doppelt aus meiner Sicht, weil man halt eben sowohl die technische Komponente entsprechend planen muss, als aber auch die Konzeptionsseite betrachten muss, um das eben sauber abzubilden.
Zwei Formate kosten eben auch mehr Geld, so wie Hendrik sagt. Genau darin sieht Petra eine mögliche Erklärung, warum bei der ein oder anderen Veranstaltung eben nicht alle Kanäle bis zum Ende ausgestaltet bespielt werden. Kostendruck. Ja, und dann trifft man eben auch eine Entscheidung.
Bei all den Herausforderungen, die ich mit dem ganzen Budget im Moment sowieso habe, also sowohl von Unternehmensseite als auch natürlich aus unserer Branche rauskommend, muss ich dann ernsthaft auch noch ein wirklich sauber gedachtes hybrides Konzept machen oder reicht es, wenn ich eine der Zielgruppen oder eine der Publikumsgruppen als Hauptgruppe definiere? Ich glaube, da kommt das eher her, als dass das ein wirkliches Negieren ist oder ein nicht damit umgehen wollen.
Wir müssen natürlich auch respektieren, das, was bei den Kunden gerade stattfindet, ist auch ein extremes Loslassen oder eben auch noch nicht von liebgewonnenen und über Jahrzehnte gelernten Informationsgewohnheiten. Das hieß, der Chef sagt, wo es lang geht, wir haben irgendwelche Bereichsleiter, die noch irgendwelche Details liefern und dann haben wir noch irgendeinen Workshop, der irgendwo was vertieft.
Also ich weiß nicht, wie es euch jetzt beim Hören geht, aber mich hat die Komplexität, die Anzahl der Themen, der Bereiche, die durch die digitale Transformation in der Live-Kommunikation betroffen sind, die hat mich überrascht. Das war mir am Anfang nicht klar. Es geht ja schließlich nicht nur um die Kommunikation nach außen, sondern klar auch um die Kommunikation nach innen. Für Barbara erwächst daraus eine ganz klare Herausforderung auf Kundinnenseite.
Es gibt eine Unsicherheit und die wird uns auch nie jemand nehmen. Aber ich glaube, dass die EntscheiderInnen einer Veranstaltung immer quasi klar vorangehen müssen. Es gibt keine 100-zu-0 Entscheidung mehr. Es gibt vielleicht so eine Situation, dass wir sagen, ja, es spricht etwas mehr dafür, dass wir das jetzt in Präsenz planen. Oder es spricht etwas mehr dafür, dass wir jetzt digital gehen. Und dann bleibt eben auch ein Restgefühl von diffusem Hätte-Hätte-Fahrradkette hinten dran. Und mit dem muss ich irgendwie zukünftig auch leben.
Kein Netz, kein doppelter Boden. Dennoch müssen, oder besser dürfen wir entscheiden, was wir wem wie kommunizieren wollen.
Wir haben halt Formate, wo wir unsere Zielgruppe erreichen, die gerne mit uns in Präsenz in Kontakt treten. Und wir haben Formate, wo wir unsere Zielgruppe erreichen, die gerne virtuell mit uns in Kontakt treten. Und ich glaube, da es halt vorher diese Unterscheidung der Gruppen quasi gar nicht gegeben hat, weil man nur Präsenzveranstaltungen macht, ist das noch etwas, was man vielleicht in der Breite lernen muss.
Ja, und da sind wir dann auch beim Unterschied zwischen Präsenz und virtueller Veranstaltung. Dazu nochmal Hendrik.
Man muss sich ja immer auch fragen, was für einen Eventcharakter habe ich. Und wenn es halt um Veranstaltungen geht, wo ich Informationen loswerden möchte und ich vielleicht in den wissenschaftlichen Austausch anregen möchte oder einfach nur eine Botschaft senden möchte, dann habe ich ja eigentlich kein richtiges Erlebnis, sage ich mal, sondern es geht um Informationsvermittlung. Ne? Und Informationsvermittlung kann aus meiner Sicht auch natürlich im virtuellen Raum hervorragend funktionieren. Aber dieses Erlebnis, das ist halt eben das, worüber argumentiert wird, warum wir auch in die Präsenz müssen. Wobei hier Erlebnis, glaube ich, halt hauptsächlich den Networking-Charakter bedeutet.
Das Networking ist für gewisse Bereiche im Unternehmen dabei essentiell.
Wenn man dann jetzt mal aus unserer Brille guckt, da muss man sagen, ja, Networking ist natürlich für ganz viele Funktionen in unserem Unternehmen total entscheidend. Also, ja, es ist schön, dass wir den Inhalt der Veranstaltung vermitteln, also die Inhalte, die da sind. Aber es geht natürlich ja auch um das Gespräch, was ich dort führen kann mit meinem Stakeholder, mit meiner Stakeholderin oder mit meiner Kundin oder meinem Kunden.
Besondere Werkzeuge und Anwendungen, die uns im virtuellen Raum zusammenbringen sollen, hält Hendrik hier übrigens nur für bedingt geeignet.
Da muss man halt einfach sagen, scheitert die Technik. Da werden wahrscheinlich alle Dienstleister jetzt mich anrufen und sagen, wir haben ja das tollste Tool der Welt und da kann man virtuell toll networken. Ja, das mag ja sein, aber nee, also ein Applausometer ist für mich kein Engagement und eine Chatfunktion ist auch irgendwie Murks und es ist doch so, die Leute schalten einfach aus, wenn der Inhalt vorbei ist, der sie interessiert. Und der Anreiz, also das organisierte Kaffeetrinken, das gelingt doch nicht wirklich.
Ja, in der Präsenz können wir uns austauschen, vernetzen und vor allen Dingen uns als Menschen komplett wahrnehmen.
Das ist durch nichts zu ersetzen. Nochmal, also diese menschliche Begegnung, ja, auch das Netzwerken. Also es ist ja nicht nur Sender steht auf der Bühne und Empfänger sitzt im Publikum, sondern es geht ja auch darum, ne, was alles rundherum passiert. Erlebnisse, das, was du mitnimmst, wenn du nach Hause fährst, was dir keiner mehr nehmen kann. Also alles das, was in physischer Präsenz stattfindet, ist letztendlich durch ein Digitalformat, durch ein pures Digitalformat nicht zu ersetzen.
Bam. Die Veränderungen bei der Kommunikation beziehen sich allerdings nicht nur auf die Frage des Formats. Für Norwin hat sich grundsätzlich was getan.
Das ist für mich ein eindeutiger Trend, der eben weggeht von Veranstaltungskonzepten, die früher eher so eine Informationsdruckbetankung und Partymucke waren, hin eigentlich zu einem besseren Verstehen und zu einem Miteinander. Und das finde ich einen sehr, sehr positiven Aspekt.
Und darin waren sich alle meine Gäste einig. Das Tolle ist doch, dass wir mehr Möglichkeiten haben und uns entscheiden können. Und mit diesem Mehr an Möglichkeiten springe ich nochmal in den Bereich Produktion zu Richard. Auch hier haben wir durch die vorhandene Technik neue Möglichkeiten. Bewegtbild kannst du heute problemlos mit dem Smartphone realisieren, was dazu führt, dass KundInnen zu möglichen Protagonistinnen eines Films möglicherweise sagen:
Nehmt euch mal selber auf. Ne? Nehmt das Smartphone und erstellt dieses Rohmaterial selbst. Und unsere Aufgabe ist es dann, daraus was Schönes zu zaubern. Oftmals ist es so, dass wir dann trotzdem aus der Not eine Tugend machen können. Das heißt, wenn wir dann ein buntes Potpourri aus horizontal, vertikal, unten links, oben rechts aufgenommenen Clips kriegen, dass wir die in ein grafisches Bett platzieren, dass wir Vertikalvideos in so einen Handyrahmen bringen. Und das macht es dann unter Umständen sogar insgesamt spannender, abwechslungsreicher, als wenn alle jetzt standardisiert gleich gut das aufnehmen würden.
Ich habe mit Richard intensiv auch über die Demokratisierung bei der Produktion gesprochen. Es ist einer breiteren Öffentlichkeit möglich, auf einfache Art und Weise Inhalte zu produzieren.
Genauso wie durch den Demokratisierungsprozess Menschen jetzt in die Gelegenheit kommen, selbst die Technik in die Hand zu nehmen, so entstehen einfach auch hier neue zusätzliche Formate und bereichern eigentlich das Potpourri. Also ich sehe es nicht so, dass die professionelle Technik jetzt abgelöst wird durch die weniger professionelle, sondern dass Formate entstehen oder Projekte, die vorher vielleicht nie entstanden wären. Weil man dann sieht, okay, wir können es auch mit einfacheren Mitteln lösen.
Ich finde das super spannend. Das, was Norwin eben gesagt hat, nämlich, dass wir wegkommen von der Informationsdruckbetankung zu einem Mehr an Miteinander in der Kommunikation, ist ja auch ein Ausdruck von Demokratisierung. Du sendest nicht einfach was von oben, sondern du bist nah an den Empfangenden. Und diese beeinflussen wiederum das Gesendete und das Format.
Das ist ein derartig schneller Fluss von Veränderungen, dass du gar keine Chance mehr hast, von oben her das erstens alleine zu denken. Du hast gar nicht mehr das Wissen und die Breite. Und du hast auch nicht mehr die Schnelligkeit. So, weil du müsstest dann ja immer, wenn du ein altes strategisches Prinzip machst, dann denkst du dir etwas aus, dann überlegst du dir, in was für Form du das packst und dann deklarierst du es runter und dann müssen bitte alle das auch irgendwie tun und sagen. Das ist wahnsinnig langsam. So, und jetzt bist du eigentlich da, dass du sagen musst, okay, wir sagen, da in die Richtung wollen wir und dann fängst du an zu reden mit allen und lässt sie alle laufen und fängst an zu justieren, immer nur wieder auf diesen Nordstern hin zu justieren sozusagen. Und damit bist du schneller. Also wird plötzlich Co-Kreation zur absoluten strategischen Notwendigkeit.
Das heißt, wir gestalten nicht mehr eine Botschaft, die wir irgendwann aufführen, sondern wir werden da mehr und mehr in die Mitgestaltung kommen müssen.
Co-Creation, Co-Kreation, das Gestalten von Inhalten eng an denen, für die diese Inhalte relevant sind. Bleiben wir noch einen Moment hier. Für Norwin erwachsen daraus gewisse Herausforderungen.
Der bedarf natürlich einer extrem hohen anderen Qualität, die sowohl bei den Führungspersönlichkeiten im Unternehmen, aber eben auch auf unserer Seite vorhanden sein muss. Es ist nämlich, wie führe ich die Geschichte? Wie führe ich die Story? Wie verknüpfe ich die Sachen zu einer Sinnhaftigkeit?
Wow. Wir erleben also eine wirklich grundsätzliche Veränderung, wie Veranstaltung, wie Kommunikation nach innen und nach außen gedacht wird. Gleichzeitig, und das ist, was ich aus dem Interview mit Barbara mitgenommen habe, machen wir uns in der direkten Kommunikation via Teams, Zoom oder welchem Tool auch immer kaum Gedanken, wie wir diese Kanäle nutzen und ob wir den gewählten Kanal wirklich für den Anlass brauchen. Also Barbara drückt das deutlich griffiger aus.
In ganz vielen Situationen sind wir gar nicht bereit, so halb gut rüberzukommen. Weder bei Instagram, noch beim Nachbarn, noch was das Auto angeht, noch was mein Handy angeht. Alles muss irgendwie vom Feinsten und schnicki-schnacki sein. Aber die Online-Kommunikation, da ist also eine Bereitschaft mit mit weniger als semiprofessionellen Setups zu kommunizieren, groß. Und ich verstehe nicht, warum. Jedes Foto auf Instagram bekommt mehr Liebe als mein Online-Auftritt in der Teamkommunikation.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich an eine Menge Termine, bei denen ich Menschen von unten in die Nasenlöcher schauen durfte, weil das Laptop irgendwo auf den Beinen rumrutschte. Ich frage mich dann häufig, warum wir überhaupt einen Termin mit Kamera machen, wenn es eh nur um einen verbalen Austausch geht.
Ich muss doch noch entscheiden dürfen, ob ich telefoniere, ob ich E-Mail schreibe, ob ich WhatsApp-Audio mache und ob ich eine Videokonferenz mache und wann macht was Sinn. Und wenn ich eine Videokonferenz mache, dann wäre es auch schön, ein Commitment diesbezüglich zu finden. Das ist etwas, was wir beisortieren müssen. In vielen Unternehmen geht das drüber und drunter. Es hat sich eben eingebürgert, dass ich meine Kamera ausmachen kann. Dann bedeutet das für die Referierenden, dass die ganze Zeit in so ein schwarzes Loch da sprechen und kein Feedback haben und ich gar nicht mehr überprüfen kann als Sprecherin oder als Sprecher, ob ich meine Zuhörerschaft erreiche oder nicht. Dann fangen Leute an, sich anstrengende Tools zu überlegen, wie sie sie aus der Reserve locken könnten. Aber jemand, der im Schlafanzug auf dem Sofa sitzt, den brauchst du nicht aus der Reserve locken. Der macht auch nicht seine Kamera an, weil der ist überhaupt nicht parat für Kamera. So, deswegen müssen wir wirklich überlegen, wann macht was Sinn. Und das ist nicht so kompliziert. Das kann ich von Unternehmenskultur zu Unternehmenskultur sehr sauber und organisiert mal benennen. Kurz ins Gespräch kommen und kurz was tauschen, ohne reisen zu müssen, ist ein Geschenk. Ansprachen zu machen, Menschen auf der anderen Seite des Globus zu erreichen, sich eben mehr abzusprechen als bei einer Telco, nämlich auch visuell. Aber andererseits auch das Telefon nicht vergessen. Wieder zurück zu dem, wann reicht eigentlich telefonieren? Weil dieses dauernd sichtbar zu sein, ist ja auch anstrengend für Menschen. Und es macht einen Unterschied, ob ich bei mir im Wohnzimmer oder im Office oder im Wald rumlaufen kann und den Inhalt trotzdem transportieren kriege. Und die Freiheit sollten wir uns auch wieder geben, denn ansonsten sind wir ja festgetackert an diese Schreibtische.
Tja, und Kreativität lässt sich ungern am Schreibtisch festtackern. Wir kommen zum Schluss dieses wilden Ritts durch fast 5 Stunden Interviews und werfen mit meinen Gästen einen Blick in die Zukunft. Los geht's mit Alexandra von Ling.
Ich glaube aber auch, dass Digitalformate eine ganz große Chance bieten, nämlich, dass sie immer da einspringen können, wo man Präsenz eben nicht abbilden kann oder will. Sei es aus Kostengründen, sei es aus Zeitgründen, sei es, weil man vielleicht gar nicht so allumfassende Botschaften hat oder so ein langes Programm, was man spielen möchte. Dann kann man natürlich hervorragend auf Digitalformate setzen. Wir sprechen hoffentlich nicht davon, dass Digitalformate komplett die Präsenzveranstaltungen ersetzen werden, weil das wird letztendlich niemand wollen. Also ich muss gestehen, also man müsste jetzt mal die Leute fragen, ja. Aber was ich erlebe ist, dass Menschen gerade begeistert sind davon, dass sie endlich mal wieder live und in Farbe etwas erleben und auch mitnehmen können. Und auch ich merke das bei Podiumsdiskussionen beispielsweise, ja. Wenn du im digitalen Raum Podiumsdiskussionen moderierst, dann geht natürlich auch ganz viel flöten. Ja, Körpersprache, also das reine Vorlehnen, was du als Moderatorin vielleicht auch mal machst, um jemanden zu signalisieren, ja, bitte vielleicht jetzt mal ganz kurze Zäsur, das ist halt im digitalen Raum schwer. Und das alles brauchen wir auch in Zukunft.
Hier die Einschätzung bzw. ein Wunsch von Hendrik Zilien.
Ich glaube, dass wir Mischformen stärker erleben werden als reine Hybridveranstaltung. Was meine ich mit Mischform? Dass wir wieder starke, inhaltsgetriebene Präsenzveranstaltungen über 1-2 Tage haben, ähnlich wie Kongresse auch oder halt eben auch eigenorganisierte Veranstaltungen und dann aber halt gezielter noch mit Follow-up-Veranstaltungen auch zu eigenen Events agieren werden. Ich glaube, Hybrid wird in 2 Jahren vielleicht eher ein bisschen exotischer sein, weil vielleicht erkannt wird, oder so würde ich mir das wünschen, dass eben Hybrid nicht ist, ich stelle eine Kamera auf und schalte die Leute dazu und mache mein Programm 2 Tage Präsenzveranstaltung, sondern dass es halt im Idealfall auch im Sinne des Kunden halt einen abgewandelten digitalen Teil geben muss oder virtuellen Teil geben muss. Von daher wäre eigentlich meine Hoffnung, dass wir, wenn wir Hybrid machen, das auch richtig machen. Und da würde ich halt vermuten, dass es dann eher abnimmt.
Kommunikation wird es immer geben. Man hat irgendwann immer gesagt, Veranstaltungen wird es immer geben. Nee, das glaube ich nicht, aber Kommunikation wird es immer geben. Wie auch immer, in was für Formaten auch immer.
Das ist Petra Lammers, die sich auch zu einer möglichen Zukunft von Virtual Reality im Kontext Veranstaltung geäußert hat. Das ist ein Feld, wo OnLifeline heute schon super aktiv unterwegs ist.
Räumliche gemeinsam arbeiten und räumlich wirklich erleben und wahrnehmen. Bis zu auch Kaffeepausen und sonst was. Also wirklich ein Kompletterlebnis. Also insofern, hat eine Zukunft, hat eine Aktualität tatsächlich und macht auch Sinn.
Norwin Kandera verdeutlicht nochmals den Umfang, das Ausmaß der Veränderung. Aufgrund dieses Ausmaß ist eine Unsicherheit, Unentschiedenheit gar nicht verwunderlich. Damit werden wir aber in Zukunft besser umgehen können.
Durch diesen Einschnitt hat sich so viel bewegt, das, was wir eingangs schon gesagt haben, es hat sich so viel aufgetan, dass das jetzt erstmal sortiert und exploriert werden muss sozusagen. Also dass man erstmal gucken muss, was passt zu wem und wann funktioniert was. Und dann noch klassische Traditionen in der Informationsweitergabe über Bord zu werfen. Und das hat ja dann viel mit auch diesen ganzen kulturellen Aspekten zu tun. Information ist Herrschaftswissen und so weiter und so fort. Da gebe ich ja was preis von mir, da gebe ich was ab. Ich schaffe Raum. Ich bin nicht mehr der Einzige, der darüber verfügt, sondern andere müssen damit arbeiten, haben auch eine Meinung. Also das ist ja ein gesamter Prozess. Das kann nicht von jetzt auf gleich gehen.
Das Schlusswort hat Barbara Fernandes. Sie hat einen Wunsch oder besser eine Aufforderung letztlich an alle, die an Kommunikation beteiligt sind. Ich sage Danke an alle meine Gäste für die Bereitschaft, hier mitzumachen und freue mich auf eure Eindrücke und Kommentare.
Es gibt ein Totschlagargument, das heißt oft, ja, ist ja eh digital, dann können wir uns ja auch ausschließlich auf die Inhalte konzentrieren, weil den Rest können wir nicht machen. Wenn wir diesen Satz wirklich freigeben und den zu Ende denken, dann wird es zukünftig egal sein, wer wo für wen arbeitet. Und wenn mir wichtig ist, als Unternehmerin, als Unternehmer, als CEO, als Führungskraft, als Teamleitung, dass mein Team beieinander ist und es einen Unterschied macht, ob dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin für mich arbeitet oder für jemand anderes, dann sollte ich mich schnellstmöglich aufstellen und online kommunizieren lernen.